Neues Jahr, neues Glück.
Die verdammten Nerds sind zurück.
Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir begrüßen euch hier in einem neuen Jahr 2026. Bam! Hallo Niklas, hallo Welt da draußen. Wir sind wieder da mit einer Woche Verspätung, aber ey, ich war verdammt krank und jetzt sind wir verdammt zurück.
Ja, Mann. Verdammt. Neues Jahr, neues Glück. Neue Filme. Frohes neues Jahr euch allen da draußen. Es ist schon ein bisschen spät, aber egal.
Ja, dir auch ein frohes neues.
Ja, dir auch, ey.
Ja, dir auch. Mir auch ein frohes neues.
Sollen wir das neue Jahr so anfangen, wie wir es beendet haben?
Quasi. Wie haben wir es beendet?
Ich könnte schwören, da ist irgendwann mal die Frage gefallen, was hast du zuletzt gesehen?
Deswegen, komm,
gib's mir.
Also, der letzte Film, ich wünschte, ich könnte sagen, der letzte Film im alten Jahr war Avatar und der erste Film im neuen Jahr war Avatar, aber so war es leider nicht. Ich habe tatsächlich, mein letzter Film, ich war mit Lukas nochmal im Kino, ich glaube am 30. Haben wir Avatar 3 nochmal geguckt, ohne störende Nervkinder, diesmal, genau, und ja. Ansonsten habe ich schon so ein paar Sachen geguckt. Ich habe die zweite Staffel Light and Magic reingezogen auf Disney Plus. Ich habe Weapons nochmal geguckt. Ich habe Zootopia, wie auch immer der jetzt heißt. Den zweiten Teil haben wir gesehen. Ich weiß gar nicht, habe ich das im Podcast schon erzählt?
Ich weiß gar nicht.
Erinnerst du dich da an irgendwas? Nee. Werde ich jetzt auch nicht allzu tief drauf eingehen. Aber was habe ich noch geguckt, so Spannendes? Ja, ich habe auch endlich mal Predator Badlands nachgeholt, welcher mir sehr gut gefiel. Dann habe ich Der Tiger geguckt auf Amazon Prime, welcher mir überhaupt nicht gut gefiel. Der neue Film von Dennis Gansel. Napola habe ich vor 20 Jahren mochte ich sehr, muss ich sagen. Der Film wiederum, ich wollte ihn mögen, aber ich muss ehrlich sagen, ich musste oft mit den Augen rollen. Also es hat mich echt sehr sehr enttäuscht, fast schon, weil ich mich echt ein bisschen auf den Film gefreut habe. Es ist ja was Besonderes mal, einen Film aus, ich sag mal so, den Krieg aus der Sicht der Deutschen zu haben und dann eben auch noch mit diesen Action-Anleihen und auch noch ein bisschen Drama mit rein verpackt. Aber das hat meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert, so wie der Film hier angelegt war.
Also nicht so, kein Neuer im Westen, nichts Neues.
Das schon dreimal nicht.
Ach so, okay.
Ich sag mal so, angefangen mit, ich nenne es deutsches Hollywood-Grading, also so wie die Farbkorrektur gemacht ist.
Geil.
Und auch so die Kameraarbeit im Allgemeinen. Ey, ich bin der letzte Mensch, der irgendwie das monieren und kritisieren würde, weil das eine sehr aufwendige Geschichte ist wahrscheinlich. Irgendwie auf einem fahrenden Rig, auf einem Panzer oder auf einem eine Art, so Panzerkonstruktion, wo sie Kameras reinmontieren, draufmontieren. Es ist ständig in Bewegung, dass das alles nicht so einfach ist und so, ne? Aber ich muss sagen, hier fehlte irgendwie jegliche Atmosphäre und jegliche Kreativität, was krass, den Film irgendwie angeht. Also im Trailer kam das noch alles sehr schön rüber, aber ich muss auch sagen, die Darsteller, die waren einzeln, für sich waren die ja schon ganz gut, aber schon sehr steif gespielt, muss man sagen. Alles sehr nach Drehbuch. Da hat jeder irgendwie, hatte ich so das Gefühl, einfach nur seinen Text abgelesen. Da ist keiner so richtig in die einzelne Rolle eingetaucht und hat irgendwie der Figur, die er da verkörpert hat, Leben eingehaucht, sondern die haben einfach nur Texte abgelesen, Texte wiedergegeben. Das kann so ein bisschen vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es halt einfach ein Original, ein deutscher Originaltonfilm war, ne? Aber Es
deutsche Schauspiel, immer peinlich.
Ey, es wirkte schon sehr steif. Und ich muss sagen, hast du den Film Fury, Herz aus Stahl, mal gesehen mit Brad Pitt?
Tatsächlich nicht, nee.
Mit dem Film muss sich der Tiger ja zwangsläufig auch irgendwie vergleichen.
Ja, und da stinkt er ab.
Da stinkt er ja komplett ab. Du hast hier, man kann ja über Fury sagen, was man will, ne? So über die Qualität, über auch diese ganze historische Akkurarität.
Akkuranz.
Akkuranz.
Glaube ich, oder? Ich glaube.
Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich, ja. Über diese historische Akkuranz dann in Fury kannst du halt wahrscheinlich dich drüber streiten. Auch über das künstliche Drama, was da so erzeugt wird. Aber die Darsteller, die liefern einfach ab. Also von Brad Pitt über Shia LaBeouf, der sich ja wochenlang nicht gewaschen hat irgendwie, du hast da mindestens drei Darsteller, die Method Acting betreiben, die halt wirklich, wo du so ab Minute 1 weißt, okay, diese Typen, die in diesem Panzer irgendwie zu 5, zu 6 zusammenleben, die sind einfach traumatisiert. Die haben so viel kranken Scheiß gesehen im Krieg, die sind traumatisiert. Das Gefühl hatte ich hier bei diesen deutschen Soldaten überhaupt nicht. Null. Und wie gesagt, ein John Bernthal, ein Brad Pitt, ein Shia LaBeouf, die verleihen diesen Figuren irgendwie so echtes Leben irgendwie, ne? Aber hier war das überhaupt nicht der Fall und wie soll ich sagen, der Film hat keine eigene DNA so, weißt du? Der Tiger,
Wirkt also wie so eine übelste Auftragsarbeit, weißt du, was ich meine?
Es wirkte vor allem alles sehr künstlich, so von der Bildgebung her auch, ne? Von der Ästhetik her wirkte alles sehr künstlich. So als hätten sie vieles, was man hätte draußen drehen können, einfach in so einem Volume-Set oder so gedreht. Und was ich halt auch sagen muss, also weißt du hättest dem ganzen Jahr so einen wirklich eigenen Anstrich verpassen können. Wenn du schon aus der Perspektive deutscher Soldaten die Ostfront darstellst, dann musst du dem doch so einen eigenen Stempel aufdrücken, ne? Also einen würdevollen eigenen Stempel. Und das habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Und und was ich halt am schlimmsten finde, und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr zynisch, aber Angriffskrieg wird genauso inszeniert wie Verteidigung oder wie so Befreiung. Weißt du, es ist nicht anders inszeniert als von der Art und Weise her, wie, ich sag jetzt mal, der Soldat James Ryan oder wie Pearl Harbor oder so. Wobei bei Pearl Harbor haben wir auch viel Angriffskrieg von japanischer Seite. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber weißt du, was ich meine? So allgemeinen Action-Ästhetik her machte das keinen großen Unterschied, ob ich jetzt hier die Wehrmacht habe, die irgendwo einfällt und angreift, oder ob ich die Alliierten habe, die quasi Europa befreien. Das machte inszenatorisch, war das eigentlich genau das Gleiche.
Ja gut, das ist dann natürlich schon irgendwie ein Fail, ne?
Das ist wirklich ein Fail. Also,
ich weiß, was du meinst. Bei James Ryan zum Beispiel, die Beach-Sequenz sieht völlig anders aus als am Ende dieser Stellungskrieg in diesem französischen Dorf da mit den Panzern.
Naja,
aber am Anfang ist das alles so mit einer shaky Handcam gefilmt, am Ende eher auf Stativen und eher ruhige Bilder.
Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Aber die Frage ist ja, wie inszeniere ich die panzerfahrenden Deutschen genauso wie Alliierte, die gerade was befreien wollen. Weißt du, was ich meine? Also, oder gebe ich dem einen anderen Anstrich von der Inszenierung her? Mache ich das mit demselben Action-Aspekten? Oder versuche ich das irgendwie anders darzustellen? Aber im Grunde war es ja genau das Gleiche. Und ich muss sagen, der Anfang, allein schon so einen eklatanten so Schnittfehler einzubauen, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Pass auf, du hast einen Prolog und dann endet alles in einer riesigen Explosion, Widescreen, und du denkst, okay, das war das Ende des Films, dabei war das nur der Prolog. Aber es wird so inszeniert, als wäre das Ende des Films gewesen.
Ja.
Und dann reden aber plötzlich im Verlauf des Films die Jungs darüber, also die Panzerfahrertruppe, dass die das gerade erst erlebt haben, dieses Erlebnis auf der Brücke und so, ne?
Okay, klingt schon ein bisschen komisch, ja. Ja.
Wie gesagt, wenn du es dir anguckst, du wirst wissen, was ich meine. Du denkst, also du bist ja am Anfang nicht sicher, okay, ist das das Ende des Films oder ist das jetzt hier wirklich ein echter Prolog? So.
Schon schade, weil so eigentlich so vom Promomaterial her hätte ich ja nicht Bock auf den Film.
Guck ihn dir an. Guck ihn dir unbedingt an. Bin gespannt, ja, was du sagst. Ich muss sagen, ich habe da sehr viele, und das hätte ich auch niemals erwartet nach Napola und was hat er noch gemacht? Die Welle. Dass Dennis Gansel hier tatsächlich so nicht abliefert. Vor allem nach dem Promomaterial, ja. Ey, ein würdevoller Action-Film, wenn man das so sagen darf, bei einem so sensiblen Thema, hätte besser gepasst.
Okay, krass.
Ja. Wie gesagt, da sind Schauspieler, da sind so Einzelperformances dabei, einzelne Sequenzen, wie der Typ, der Panzerfahrer, ich weiß gar nicht, welcher Darsteller das war, aber es gibt halt einen, der ist so der Fahrer,
ja,
im Panzer. Der sitzt im, ja, Steuer und fährt das Ding. Ganz komisch, muss ich sagen. Wirklich, ganz seltsam. Ja. Also ich kann es jetzt auch nicht sensibler ausdrücken, aber der hat ganz komische... Der saß halt in so einer Konservenbüchse drin, da wird eine Kamera drauf gehalten, dann wird da ein bisschen dran rumgerüttelt und er musste halt so tun, als würde sich das gerade bewegen, ne? Und er musste halt so tun, als würde er lenken. Aber das sieht man halt einfach, verstehst du?
Ja.
Man sieht einfach, er gibt sich Mühe.
Ja. Aber man sieht auch, dass er nicht wirklich fährt, oder was?
Man sieht auch, dass es natürlich sich nicht wirklich bewegt, ja.
Okay. Das ist dann natürlich sehr sad.
Ja.
Ja, ey. Ich meine, das ist ja immer dieses, man kommt dann immer schon fast in so eine Rechtfertigungsposition, ne? Aber ganz ehrlich, wir sagen ja nicht, dass sich da die Beteiligten keine Mühe gegeben hätten, sondern einfach nur, dass das Gesamtergebnis dir zumindest jetzt nicht so gefallen hat. Also.
Nee, also die Kombination aus Schauspiel, Worldbuilding, damit einhergehende Atmosphäre, Kameraästhetik und halt eben so die einzelnen Action-Elemente und auch Drama. Momente, das wirkte alles sehr konstruiert und sehr unhomogen.
Ja, schade, ja, ne?
Du kennst doch so Szenen aus so Antikriegsfilmen, wo dann irgendwelche Soldaten, es ist auch scheißegal, was für welche, ob es Alliierte sind, ob es irgendwelche, also im Zweiten Weltkrieg oder ob es irgendwelche, weiß ich nicht, Vietnamesen sind, keine Ahnung, die sitzen halt auf einem Panzer und dann fahren sie so vorbei und dann ist gerade kein Dialogarm, die sitzen auf einem Panzer, fahren vorbei, dann sind dann irgendwelche Zivilisten am Straßenrand, die so halb fertig aussehen oder irgendwelche Veteranen, die fertig aussehen, weißt du, und dann hast du so einen, die haben so Blickkontakt miteinander und dann sieht so in Zeitlupe sieht dann der Soldat, die Hauptfigur sieht dann quasi so das Ende des Krieges oder wiedergespiegelt in den Leuten, die da am Straßenrand stehen, so, ne? So eine kleine Traumsequenz. So eine Szene hat der Film halt auch. Und die ist die ist einfach so kitschig. Die ist einfach so, das ist zwar nur so ein Moment, aber es ist halt so diese Szene, die muss halt irgendwie in dem Film drin sein, weißt du, was ich meine? Und es ist so, ich hasse es wirklich. Ich mag nicht zu ranten, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet, merke ich. Aber ich mag das nicht. Ich mache das auch ungerne, ne? Irgendwie jetzt wirklich abzuranten. Und vielleicht werde ich den Film auch noch ein zweites Mal gucken und das irgendwie anders sehen. Aber ich muss sagen, ich war hier wirklich, ja, ich war schon enttäuscht, muss ich sagen, tatsächlich, wie der Film dann wirklich ist, ne?
Tja, es bleibt nicht aus, ne?
Ja. Also ich muss sagen, bei Fury waren die Tigerpanzer besser inszeniert. Und das aus der Sicht der Amis.
Muss ich mir auch nochmal angucken.
Also viel, viel bedrohlicher, ne? Also ein Tigerpanzer ist in Fury wie der weiße Hai. Dem willst du nicht begegnen. Und das Gefühl hatte ich in diesem Film nicht.
Mhm.
Ja.
Naja gut, ne, ist dann natürlich dann wieder die Frage, aus wessen Sicht der Panzer inszeniert wird. Warum sollten die Deutschen auch Angst vor diesem Panzer haben, wenn sie selbst drin sitzen, ne?
Aber man hätte es schon, weißt du, so ein bisschen mehr aber Mumm, ein bisschen mehr Mumm hätte nicht geschadet. Mach das Ding
ich
doch.
Ich weiß, was du meinst.
Der Tigerpanzer ist halt aus Militarier-Sicht ist das halt eine Legende.
Ja.
Das ist eine Legende. Stimmt. Das ist auch heute noch eine Legende. Und dann hättest du da ein bisschen mehr Eier zeigen können, was das angeht. Ja, ist so. Das hätte, ey, weißt du, so, ich will jetzt nicht hier auf die Gräber von Kriegstoten spucken oder so, aber ein bisschen mehr, so ein Hauch von würdiger Coolness hätte da schon nicht geschadet.
Mhm.
Dann das darf man schon knapp 100 Jahre irgendwie nach Kriegsende, darf man das schon machen.
Ja, ich check schon, was du meinst. Ich
kann jetzt eine kontroverse Ansicht sein, aber
ey, mein Gott, ne? Dabei ist ja irgendwie, das ist komisch, ne? Also ich habe so manchmal das Gefühl, so Kriegsfilm ist eigentlich das Einzige, was die Deutschen überhaupt so richtig können, ne? Also das Boot, im Westen nichts Neues, ja. Der Hauptmann ist auch ein fantastischer Film.
Das Boot ist eigentlich ein fantastisches Gegenbeispiel, ey. Der Tiger hätte eigentlich das Boot als Panzerfilm sein können.
Und beim Boot kommt die Explosion erst am Ende des Films. Ja.
Aber ey, das ist ein gutes Gegenbeispiel, was du gerade genannt hast. Ja.
Wir dürfen doch auch irgendwie einen 40 Jahre alten Film spoilern, oder?
Ja.
Ey, ich habe den ja, Gott sei Dank habe ich den im Kino gesehen. In Marburg lief der ja irgendwie vor zwei, drei Jahren mal. Im Extended Cut auch natürlich. Oder Director's Cut. Ey, und als die am Ende da in diesen vermeintlich sicheren Hafen einfahren, die U-Boot-Crew, und dann kommt da auf einmal der Luftangriff. Ich saß mit offenem Mund da, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Film das am Ende noch macht.
Ja, die volle Breitseite des Krieges dann nochmal.
Der hat mich echt, der hat es echt geschafft, mich in die Falle zu locken, dass ich an ein, in Anführungszeichen, Happy End glauben wollte, so für die Crew.
Wie hieß es? La Rochelle oder so? La Rochelle?
Ja, kann irgendwie das sein? Ey, und dann, ja, aber das ist Krieg, absolut, ey. Ja, vielleicht ist das genau diese inszenatorische Härte, die hier dem Tiger dann hier gefehlt hat. Oder die Kompromisslosigkeit des Krieges mal wirklich zu zeigen. So. Dann, oder was hast du noch gesehen? Vielleicht sollten wir uns gar nicht so abwechseln, sondern einfach du sagst, was du gesehen hast, und dann sage ich, was ich gesehen habe.
Naja, ich habe jetzt halt noch, wie fandest du Predator Badlands?
Ich habe den nicht gesehen.
Ach, du hast den nicht gesehen?
Nee.
Ich dachte, du wärst da in APV gewesen.
Nee.
Ja, ich muss sagen, Trachtenberg liefert ab, ey. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er entmystifiziert den Predator, die Yautja.
Ja.
Aber ist nicht schlimm. Also er macht's genau richtig. Also er zeigt mir genau das von deren Welt, von deren Heimatplanet, von dem ich nicht gewusst hätte, dass ich das gerne sehen möchte, dass das Sinn macht irgendwo, ne?
Krass.
Die Action, wuchtig. Die One-Liner mag ich und die Gags, die paar, die da irgendwie drin sind, die waren schon auf dem Punkt. Aber es ist ja auch nicht, also der Predator, ne, die Rasse heißt ja Yautja, und wenn ich jetzt so an den Ur-Predator zurückdenke, ne, mit Arnold Schwarzenegger, dann habe ich ja für mich selber nie ausgeschlossen, dass das ein Alien ist, was eine eigene Kultur hat, eine eigene Sprache hat irgendwie und sich klar, mit seinen Artgenossen in irgendeiner Weise kommuniziert und dass es da irgendwelche Gesellschaftsstrukturen gibt, ne? Das habe ich ja für mich nie ausgeschlossen. Also,
ich finde eigentlich, das ist von Anfang an relativ klar.
Das ist relativ klar, ne? Deshalb,
also, wenn sie nicht gewollt hätten, dass wir das denken würden, dann hätten sie es, glaube ich, nicht so humanoid dargestellt.
Ja, ich denke auch. Ja. Also deshalb zählt hier auch so dieses Entmystifizierungs- Argument gar nicht, wenn man jetzt sagen würde, okay, das hat mir die Welt zu groß gemacht oder so, ne? Ich meine, wir haben es ja in dem Animationsfilm auch schon so angedeutet gehabt.
Ich wollte gerade sagen, Killer of Killers, da haben sie doch auch schon was über die Kultur so ein bisschen angedeutet am Ende, ja.
Und das ist schon sehr sinnvoll weitererzählt, muss ich sagen. Der Film, so viel kann man sagen, der beginnt halt quasi beim Duell zweier Brüder, zwei Predator, Yautja-Brüder, ne? Und das ist total geil. Also es ist ultra wuchtig, geil inszeniert, der Fight zwischen den beiden. Wenig Schnitte, weißt du, sondern geile Choreografien.
Okay, das ist geil.
Ja. Das ist wirklich geil. Wuchtiger Sound und halt die Sprache von denen, ne? Das kommt total geil rüber, wenn die so miteinander sprechen. Das ist wirklich ein geiler Slang, ein geiler Duktus, wie die das so transportieren, deren Dialog so, ne? Und ja, hier ist wiederum, anders als beim Tiger, alles schön stimmig, alles schön homogen inszeniert. Und das Einzige, es gibt so zwei, drei Szenen, die sind ein bisschen kitschig, die sind ein bisschen so, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, so. ich sag mal, also im Film hast du irgendwie eine Figur, die die andere rettet, ne? Und sie kommt auch nur wieder, um diese Figur zu retten, weißt du? Sie hätte es eigentlich nicht machen
Deus
müssen.
Deus Ex Machina.
Ja, nicht ganz, aber und was macht diese Sequenz so kitschig? Figur A fragt dann Figur B, warum bist denn du wiedergekommen? Ja, nur um dich zu retten. Weißt du, so sagt sie dann auch ganz eindeutig.
Und show, das, don't tell.
Ja, das hätte ich halt nicht gebraucht. Er hat es ja schon geschaut. Ich hätte es nicht gebraucht, dass der das noch miteinander, dass die das noch miteinander austauschen. Und ja, und das Ende, letzte Szene, Baba, einfach, das ist Oldschool, 80er, 90er Jahre, One-Liner-Ende, Cliffhanger-One-Liner-Ende, so mag ich das, ey. Wirklich, die letzte Szene, letzter Satz im Film, mega gut. Aber das einzige Manko ist halt echt dieses Thema, ein bisschen kitschig an diesen zwei Stellen, ein bisschen holprig, kitschig und ja, ich sag mal so, andere Alien-Designs, Raumschiff-Designs, da ist nichts Ikonisches dabei, ne? Also der Predator selber ist ja schon ikonisch, aber so die anderen Designs, das ist jetzt nichts, was irgendwie im Gedächtnis bleibt oder super, super ikonisch ist, so, ne? Die ein oder andere Anspielung an Alien ist drin, also so ein paar Zitate oder Verbeugungen, Easter Eggs, nenn es wie du willst, sind halt schon so drin aus dem Alien und Predator-Franchise. Aber ja, alles in allem, ja, wie soll ich sagen, so nette Buddy-Dynamik.
Okay, also das mit Elle Fanning funktioniert auch.
Das funktioniert wunderbar. Der Predator ist ja nur mit dem Oberkörper von Elle Fanning unterwegs, weil sie hat keine Beine mehr.
Ja, ja,
das ist genau. Eigentlich ganz. Und dann kommt so ein Teil, so ein bestimmter Abschnitt im Film, weil dann ist ihr Oberkörper weg. Witzig wäre es, wenn er jetzt den zweiten Teil des Films nur mit ihren Beinen unterwegs wäre. Aber so weit wird das dann nicht gesponnen, nee.
Ja, gut, ne, das ist. Mit ein paar Beinen lässt sich auch schlecht quatschen, ne?
Ja. Guckt euch auf jeden Fall Badlands an, der ist auf jeden Fall einer der besseren Blockbuster des letzten Jahres und ja.
Krass, ja, der ist echt irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen, habe ich das Gefühl. Also für mich hat der jetzt so im öffentlichen Diskurs nicht so richtig stattgefunden. Vielleicht haben wir ihm da irgendwie ein bisschen Unrecht getan.
Geht, ich war sicher, du hättest den gesehen, ey. Krass, dass du jetzt gesagt hast, du hast den gar nicht geguckt, okay.
Nee. Muss ich da mal nachholen, ist ja bestimmt auf Disney Plus inzwischen.
Der kommt, ja.
Okay. Hattest du noch was?
Ja, schon, aber das wird jetzt zu weit gehen. Also ich habe auch nochmal Titanic nochmal gesehen, aber auch nur, weil ich ein Making-of vorher irgendwie ein anderthalbstündiges mir angeguckt habe. Aber auch in der Zeit, wo ich krank war und so, ne? Da haben wir nochmal.
Ah, ja.
Genau. Und eben nur eine kleine Empfehlung an die Disney Plus User, guckt euch auf jeden Fall Light and Magic an, Staffel 2. Die kam auch letztes Jahr irgendwann schon viel früher. Ich habe es nur jetzt erst gesehen. Ja, sehr sehenswert.
Ich muss da unbedingt nochmal reinschauen, ich kam leider nicht dazu, aber ich fand die erste Staffel mega geil, ey. Ja. So mit Phil Tippett und wie sie alle hießen, es war schon einfach geil. Mega, mega sehenswert, kann ich euch auch auf jeden Fall nur empfehlen, nochmal reinzugucken.
Was hast du denn Schönes gesehen?
Was habe ich denn Schönes gesehen? Ja, mit dem Blick auf die Zeit werde ich mich jetzt mal ein bisschen kürzer halten,
ja,
weil ich habe echt nicht mehr viel Zeit.
Ich habe viel zu lange geredet.
Alles gut. Also, ich habe tatsächlich, ich war echt irgendwie lange inaktiv, sag ich mal, weil meinen letzten Film habe ich, glaube ich, gesehen am, lass mich mal kurz in mein Tagebuch hier gucken, am 25.12., das war Sinners. Und der erste Film im neuen Jahr war dann erst wieder am 5. Januar, The Lobster. Ich weiß gar nicht, was ich die ganze Zeit gemacht habe dazwischen, ey. Naja, gut. Danach habe ich dann noch Everything Everywhere All at Once gesehen. Den habe ich nämlich in Essen vorgeführt im Kino. Fand ich immer noch geil. Macht mega Spaß, der Film. Obwohl ich sagen muss, der hat tatsächlich streckenweise so kleine Längen, aber tut jetzt der ganze Sache keinen größeren Abbruch. Dann habe ich den neuen Film von Sönke Wortmann gesehen, Die Eltern mit Da darf ich allerdings noch nichts zu sagen, der liegt noch im Embargo. Dann habe ich schon 28 Years Later The Bone Temple gesehen am 7. Januar. Da darf ich dann inzwischen auch schon drüber sprechen. Also ich fand den leider nicht mehr so gut wie den davor. Aber da will ich jetzt gar nicht breit drauf eingehen. Guckt euch einfach ein bisschen meine Kritik auf YouTube an. Mhm. Da gehe ich ganz detailliert drauf ein, was mir da gestunken hat, sag ich mal. Und dann habe ich ein paar Tage später auch Marty Supreme in der Pressevorführung gesehen. Und der hat mir extrem gut gefallen. Ich war wirklich überrascht, wie gut mir dieser Film gefallen hat. Ich hatte nämlich nicht viel erwartet, weil ich fand bisher, dass, da mache ich ja keinen Hehl draus, alle Safety-Filme wahnsinnig anstrengend, weil da gefühlt immer alle auf Speed sind und es ist immer so Hektik, 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 Eile, Eile, Eile und alle Charaktere sind immer so richtig auf 1000 gedreht. Und auch bei Marty Supreme gab es wieder viel Geschrei und Gebrüll und Fuck hier und Fuck dort. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Charaktere immer so in dieser Aufbruchstimmung waren, so die mir bei Uncut Gems zum Beispiel wahnsinnig auf die Nüsse gegangen ist. Da wurde so ja durch den Film gescheucht, sondergleichen, und bei Good Time auch. Das war hier so ein bisschen, da haben sie den Regler ein bisschen zurückgedreht, oder eher. Es ist ja nur Josh Safdie, die machen ja gerade keine Filme mehr zusammen.
Ich wollte gerade sagen, Ben Safdie wurde rausdividiert, vielleicht lag es daran, ne?
Ja, also ich fand ja auch The Smashing Machine nicht geil, der war ja von Benny Safdie und jetzt kommt Josh Safdie und macht einen geilen Film, deswegen habe ich mittlerweile vielleicht so die Befürchtung, dass es vielleicht an Bennys Seite lag. Aber gut, da würde ich mir dann vielleicht noch einen weiteren Film Zeit lassen, um das zu beurteilen. Also falls Josh nochmal einen Solo-Film macht und den ich dann auch geil fand, dann weiß ich auf jeden Fall, wo der Schuh gedrückt hat. Marty Supreme, es geht um den Tischtennisspieler Marty Mauser, gespielt von Timothée Chalamet, der für die Nummer ja unlängst auch schon den Golden Globe gewonnen hat. Mhm. Und der macht das extrem gut. Der ist ein richtiges Arschloch in diesem Film. Also ein Ultra-Arschloch. Der stiehlt, der betrügt, der lügt, der manipuliert, der gießt Öl ins Feuer, wo er nur kann. Und all das, weil er nur auf seinen persönlichen Vorteil bedacht ist und um sein persönliches Ziel zu erreichen, irgend so einen Japaner im Tischtennis zu besiegen. Tischtennis zu besiegen. Und es ist ihm völlig egal, was er in seinem persönlichen Umfeld damit anrichtet oder wo er sonst irgendwelche Brücken abbrennt oder wem er damit schadet. Solange er sein Ziel erreicht, ist ihm jedes Mittel recht. Der Zweck heiligt die Mittel, ist bei ihm auf jeden Fall das oberste Motto. Und deswegen ist dieser Film auch so passend in die aktuelle Zeit, weil hier wird uns tatsächlich gezeigt, dass, weil am Ende gewinnt er, Spoiler-Alarm, hier wird uns gezeigt, dass die Regel oder dass dieser Regelbrecher der Gewinner ist.
Hm.
Und wenn man sich das mal vor Augen führt und so ein bisschen an die aktuelle Weltpolitik denkt, das ist eine interessante Allegorie darauf dessen, so, weil du fieberst zwar mit diesem Typen, aber der ist ein totales Arschloch und du möchtest auch irgendwie, dass er gewinnt, aber er ist trotzdem ein Penner.
Ist das ein Biopic?
Die haben sich, also Josh Safdie hat sich wohl inspirieren lassen von einem tatsächlichen Tischtennisspieler namens Marty Reisman, aber irgendwie hat er wohl nur der Charakter Vorbild gestanden. Also der Typ.
Also seine, der Teil, also der Athlet oder eben
dieser
skrupellose
Part? Nee, der Athlet. Also Okay. Der Athlet, das ist wirklich so ein. Also ich habe jetzt im Internet keine Hinweise darauf finden können, dass der wirklich all die Dinge getan hat, die Marty Mauser in diesem Film tut. Deswegen denke ich mal, dass sie sich tatsächlich eher an seiner...
Ein stilistisches Vorbild.
Ja, sie haben sich eher an ihm als Persönlichkeit bedient. Der hat auch irgendwie eine Autobiografie rausgehauen, aber ich hatte jetzt ehrlicherweise wann habe ich den Film gesehen? Gestern. Zwischen gestern und heute weder Lust noch Zeit, mir diese Autobiografie durchzulesen, um sagen zu können, was davon jetzt erfunden war oder nicht.
Ach, wieso denn nicht? Das sind doch nur 500 Seiten.
Nee, aber also wirklich, ich hätte es nicht gedacht, dass ein Safety-Film über einen Tischtennisspieler mich so überzeugen würde, aber der Film ist jetzt schon so ein Kandidat für vielleicht für eine Top-10-Liste am Ende des Jahres. Also das ist wirklich geil. Und wie gesagt, Timothée Chalamet hat ja dafür schon den Golden Globe gewonnen als bester männlicher Lead in einem Musical /Comedy-Film
bei den Golden Globes. Was ist es mehr? Ist eher ein Drama wahrscheinlich.
Es ist so Drama-Komödie-mäßig. Obwohl, also es ist, er will nicht lustig sein, aber du musst schon ab und zu wirklich lachen. Da sind auch ein paar derbe, wirklich derbe Sprüche dabei, wo mir das Lachen auch im Halse stecken geblieben ist. Was damit zu tun hat, dass Marty Mauser ein Jude ist, mehr möchte ich gar nicht sagen.
Also schwarz, schwarzhumorig dann.
Finster wie die Nacht.
Sehr cool.
Und
mag ich.
Ja.
Hat es vielleicht so ein bisschen so Coen-Brüder-Anleihen, könnte man das so sagen?
Puh, also das hatte er schon fast so Hans Lander in Glorious Bastards
Anleihen. Wow. So. Ach also so, vom Humor-Level.
Nee, nicht vom Humor, sondern von der Derbigkeit.
Von der
Derbheit. So. Ja. Kann ich dir auch gerne mal off-Record gleich irgendwann erzählen, aber meine Fresse noch eins, ey. Da wusste ich wirklich nicht, boah, kann ich jetzt lachen oder war das jetzt zu hart? Aber wie gesagt, wo wir schon von Timothée Chalamet und den Golden Globes sprechen. Die Golden Globes sind ja immer so ein kleiner Vorbote darauf, was uns bei den Oscars erwarten könnte. Und ey, ohne Scheiß, vielleicht gewinnt Timothée Chalamet für diesen Film auch seinen ersten Oscar. Wir wissen es nicht. Wir wissen es noch nicht. Zumal, also hier werden ja diese Acting-Kategorien auch in diese Unterkategorien nochmal aufgeteilt, also Best Male Actor in a Motion Picture Drama und Best Male Actor in a Motion Picture Musical. Das gibt es ja bei den Oscars nicht. Finde ich aber nicht gut, weil mir ist das ehrlich gesagt alles so ein bisschen zu weit aufgefächert hier. Aber wo siehst du denn so ein bisschen die Konkurrenz zu Timothée Chalamet? Sicherlich bei DiCaprio, oder?
Ich wollte es gerade sagen, also wahrscheinlich wird er doch zusammen mit Leonardo DiCaprio nominiert sein.
Und Jesse Plemons auf jeden Fall auch.
Das würde mich sehr freuen. Mochte ich sehr gerne in Begonia. Ja. Siehst du, da habe ich auch irgendwann Ende letzten Jahres noch gesehen, nachdem. Nee, Quatsch, der war bei mir in der Top 10 war der ja mit drin, von daher. Ja. Jesse Plemons.
Also eine Nominierung muss er kriegen, seien wir ehrlich.
Michael
B. Jordan ja, sicherlich noch. Ja.
Ja, aber dann eher so als Pflichtnominierung, als Arbeitsprogramm, ne? Also.
Also ich fand nicht, dass das Beeindruckendste daran war, dass sie ihn zweimal in diesen Film reinkopiert haben, sondern ich fand, der hat einfach wahnsinnig gut gespielt in Sinners, Michael B. Jordan.
Ja?
Ich fand ihn verdammt gut, ja.
Ja, ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich fand den Jungen, diesen Gitarristen, Gitarre hat er gespielt, ne?
Ja.
Den fand ich auch nicht schlecht. Aber ich meine, es ist kein Hauptdarsteller, klar, ne? Aber ich fand den Jungen einfach so als Newcomer irgendwie, den fand ich schon ganz cool. Jetzt hast du mich aber hier erwischt. Ich überlege gerade, wer denn noch so Oscar-würdige. Ja, wahrscheinlich wird Dwayne Johnson doch auch nominiert sein.
Glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht.
Glaubst du nicht?
Nee.
Dass er so eine Arbeitsnominierung kriegt? Doch. Weißt du, da läuft doch so viel nach Sympathien bei der Academy. Dwayne Johnson rennt doch schon seit Jahren auf dem roten Teppich bei den Oscars rum. Ich glaube.
Das tut er schon, aber ganz ehrlich. Wenn du jetzt neben so Leuten stehst wie Leonardo DiCaprio, dann gewinnt, also wenn er Glück hat, wird er nominiert, aber du gewinnst da doch jetzt keinen Blumentopf, nur weil du einmal gezeigt hast, okay, ich kann einigermaßen passabel schauspielen.
Das ist so ein Mickey Rourke-Ding. Der wird dann auch nochmal so ein bisschen resurrected, also allein schon, weil er so ein Fanliebling ist, ne? The Rock. Ich glaube, der hat halt auch ein Standing unter einfach seinen Kollegen in Hollywood, ne?
Ja, der ist ein lieber netter Typ, so tatsächlich. Das sieht man ja immer wieder in so Behind-the-Scenes-Aufnahmen und wie er so auch Journalisten und Fans gegenübertritt. Ja. Aber wie gesagt, dafür gewinnst du ja keinen Oscar.
Nee. Aber
wir dürfen ja.
Die Nominierung.
Wie viele Leute werden nominiert? Fünf.
Fünf, ja.
Glaube ich. Ey, da hat er keine Chance, ehrlich. Guck mal, du hast.
Nee, das nicht.
Du hast einen Leo. Du hast einen Jesse Plemons. Du hast einen Timothée Chalamet. Dann hast du vielleicht noch einen Jeremy Allen White für Springsteen.
Okay.
Und dann hättest du ja auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Joel Edgerton für Train Dreams oder Michael B. Jordan für Sinners. So, das kann ich mir vorstellen.
Oder, was ist mit Hamnet, dem Paul Mescal, ist er das?
Paul Mescal? Also der hat jetzt irgendwie der hat jetzt irgendwie keine Nominierung hier bekommen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber klar, ey, ich hab den Film jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht kriegt er auch eine Nominierung. Ich bin sehr gespannt darauf, den zu sehen.
Ich auch.
Geht mir auch wieder auf die Nerven, dass wir den erst wieder zu spät zu sehen bekommen hier. Weil bis wir den hier sehen können, sind die Oscar-Nominierungen ja auch bekannt, so. Da kann ich jetzt nicht vorher nochmal groß rumraten, ob ich den jetzt, also ob der jetzt vielleicht wohl nominiert wird oder nicht.
Also ich muss auch sagen, also hier ist ja noch bei den Globes ist ja tatsächlich auch noch Oscar Isaac nominiert gewesen und den hätte ich hier am allerersten noch ausgeklammert, weil seine Performance so gut Frankenstein auch war. Muss ich sagen, der war hier total meiner Meinung nach sogar ein bisschen an der Figur vorbeigespielt, so wie ich mir das vorgestellt habe tatsächlich, oder ja, vielleicht eben sein Schauspiel, was mich da so ein bisschen gestört hat, seine Art. Ich überlege gerade, ja gut, in Ex Machina spielt er ja tatsächlich eine Viktor Frankenstein ähnliche Figur im weitesten Sinne. Ja, daran hat es mich tatsächlich zu Teilen erinnert. Interessanterweise. Ja. Ja, musst du dir mal vorstellen, ne? Das.
Ich habe tatsächlich Frankenstein jetzt gar nicht gesehen, deswegen kann ich da.
Ja, aber Ex Machina, ne?
Ja,
habe ich. Dann da.
Auch fantastisch.
Im Grunde ist das ja nichts anderes als die Figur des Viktor Frankenstein. Aber egal. Ja, bei den Globes ist es ja interessanterweise eben in diese Genre-Kategorien aufgeteilt, ne? Und wir haben ja hier Drama, ein Film, besten Hauptdarsteller, Drama. Mit The Secret Agent, den ich leider auch nicht geschafft habe. Der lief auch bei uns nur relativ kurz im Kino. Hätte ich mir gern angeguckt. Wagner Moura, der hier nominiert war und gewonnen hat. Freut mich. Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Ich merke auch gerade, ich bin ein bisschen gesprungen hier zwischen diesen Kategorien gerade eben. Ich sehe gerade bester Hauptdarsteller, Komödie, Musical. Hier unten war ja Timothée Chalamet, ja. Und da war tatsächlich auch George Clooney für J. Kelly, ne? Und den habe ich auch noch nicht geguckt. Den werde ich mir aber auch nochmal ansehen. Der ist bei Netflix, den kann man eigentlich sehr hürdelos sich anschauen, ja. Aber interessant, ne? Also weil wir den Film eben schon genannt hatten. Hamnet hat ja hier beim besten Drama dann tatsächlich auch gewonnen, ne?
Ja.
Chloe Zhao.
Ja, Hamnet, ey. Ich freue mich total, den zu sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was der geben wird. Habe ich auch schon in meinem Vorschau-Video bei YouTube mit reingenommen. Habe ich da auch schon gesagt, ich bin ja nicht so der größte Fan von diesen Shakespeare-Settings, aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was Chloe Zhao uns hier so zu erzählen hat.
Fixt dich das nochmal mehr, den Film anzugucken, jetzt durch den Gewinn des Golden Globe Awards?
Also ich bin schon auf erzählerischer Ebene und auf das Drehbuch und so schon sehr gespannt gewesen, aber dass der Film jetzt so ein Preisbuzz hat, auch schon für die Oscars, klar, das spielt natürlich damit rein, das kann ich jetzt nicht negieren, ne? Also das macht mich schon noch so ein bisschen neugieriger darauf, vor allen Dingen, weil das ja eigentlich kein Stoff zu sein scheint, den man eigentlich so in den Mainstream verorten würde, wo jetzt ja ehrlicherweise die Golden Globes und die Oscars schon eher stattfinden, ne? Aber sonst so aus dieser Kategorie, ne, was haben wir hier? Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners. Da habe ich dann Secret Agent und Frankenstein nicht gesehen. It Was Just an Accident, ein einfacher Unfall. Schaue ich mir heute Abend an, also wenn wir den aufnehmen dann heute Abend. Wenn die Folge online kommt, habe ich den dann schon gesehen. Ich bin sehr gespannt. Der, ich meine, It was just an accident, ein einfacher Unfall, ist ja so eine französische Geschichte, glaube ich. Also ich glaube zumindest, der wird aus Frankreich eingereicht.
Französisch-iranisch.
Ja, der wird sicherlich irgendwie auch bei den Oscars von denen eingereicht worden sein. Bin dann gespannt, ob der dann da eine Rolle spielt beim besten internationalen Film.
Ja, da sind ja 10 Slots offen. Achso, nee, beim besten internationalen, nee, da sind nur 5 Slots, ja.
Ja.
Aber beim besten Film dann 10.
Da hat ja auch hier, in dem Fall auch Secret Agent gewonnen bei Best Motion Picture Non-English Language. Da habe ich aber auch, also No Other Choice, da konnte ich leider nicht in die PV gehen. Ich freue mich schon, den zu sehen.
Park Chan-wook.
Park Chan-wook-Film, genau.
Achso, der, ja.
Sentimental Value fand ich ja toll. Sirat habe ich nicht gesehen, der soll aber sehr, sehr abgespaced gewesen sein.
Den habe ich auf der Liste, ja. Hätte ich mir den mal, ich hatte so die Wahl. Ich wollte Sirat gucken, der Tiger oder noch so einen italienischen Film, der auch aus dem letzten Jahr liegen geblieben war. Es kamen halt jetzt viele, die dann so verfügbar waren zum Ausleihen irgendwie online oder so, ne? Und dann hatte ich diese auf meiner Watchlist und wo ich krank war, dachte ich, ach komm, guckst du den. Jetzt habe ich halt der Tiger geguckt, das war so, ja, hätte ich mal Sirat geguckt. Auf den hatte ich eigentlich auch große Lust.
Ja. Ja, ansonsten, da kann ich kurz 2 Sätze zu sagen, weil wir da beide überhaupt nicht bewandert sind in dem Bereich. Best Motion Picture Animated. Ja, gut. Ey, Alter, keine Ahnung. Also K-Pop Demon Hunters, ich weiß, dass der Film ein übelstes Phänomen war für so ein paar Monate, Wochen. Und ich denke mal, der wird auch den Oscar mit nach Hause nehmen. Erstaunlich finde ich halt, dass Ne Zha 2 hier nicht mal nominiert wurde. Weil das ist ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Der hat über 2 Milliarden Dollar eingenommen.
Ja,
und der hat ja dann auch in den USA eine Vermarktung durch A24 erfahren. Wahrscheinlich nur so in, ich glaube nicht im breiten Markt, sondern eher in ausgewählten Theatern. Aber ey, wie gesagt, ne, dass der hier nicht mal nominiert wird, ist schon krass. Ja, also so wenig der auch in der westlichen Mainstream-Welt stattgefunden hat, kann man ja eigentlich von Leuten, die einen Filmpreis veranstalten, erwarten, dass sie den vielleicht mal gesehen haben.
Hm.
Ja. Obwohl das war doch irgendwie, war das letztes oder vorletztes Jahr so ein Skandal, dass total viele Leute da von der Oscar Academy zugegeben haben, dass sie gar nicht alle Filme gesehen haben, für die, die da abstimmen.
Ja, das ist ja,
also denke, gut. Junge, du musst dir halt mal 30 Filme angucken, das wirst du ja wohl hinkriegen. Das ist dein scheiß Job.
Ja, wahrscheinlich eher auf freiwilliger Basis, aber ne, ich weiß nicht, wie viele tausend Mitglieder die, also es ist ein hoher vierstelliger Bereich,
ja, ja,
irgendwie 8000 Academy-Mitglieder, das sind ja alle Darsteller, ne, und Produzenten vor und hinter der Kamera, aber es ist schon eine freiwillige Leistung, die man da erbringt, ne, und wenn man abstimmen möchte, sollte man die Filme sehen, ja, sich vorher angucken.
Die müssen es halt einfach irgendwie hinkriegen, dass alle Academy-Mitglieder die Filme so als Screener bekommen über so eine spezielle Software.
Ja, kriegen sie ja.
Ja, und dann dürfen die nur in den Kategorien abstimmen, wo die Software gecheckt hat, okay, die haben den Film gesehen.
Ja.
Und wenn du nur einigermaßen intelligente Software schreibst, dann checkt die ja auch, ob du den Film wirklich geguckt hast oder ob du ihn nur durchgeskippt hast.
Ja.
So. Das zum Animated.
Also ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir hier unser Oscar-Tippspiel machen oder so, ne? Und ich habe nicht alles gesehen und muss trotzdem entscheiden, auf wen tippe ich denn, der hier in der Kategorie gewinnen könnte. Da fühle ich mich schon schlecht. Ich finde es krass, dass es echt Leute gibt, die, ne, für die Vergabe des Preises stimmen können, ohne alle Filme der Kategorie gesehen zu haben. Ja, das ist schon, ist schon dreist eigentlich, ne?
Skandalös, ja.
Aber gut.
So, und dann haben wir hier noch Best Motion Picture, Musical or Comedy, ne? One Battle After Another hat gewonnen. Außerdem noch Blue Moon habe ich nicht gesehen. Bugonia fand ich cool. Marty Supreme, saustark. No Other Choice leider noch nicht gesehen. Nouvelle Vague läuft hierzulande noch gar nicht. Da ist auch erst irgendwann in den kommenden Tagen die Pressevorführung. Ich glaube, ich schaffe es da leider nicht rein, weil ich da arbeiten muss. Das ärgert mich auch ein bisschen.
Ich glaube, der wird auch ein bisschen abstinken, der Film.
Das kann schon sein, ja. Aber
er wird zwar nominiert sein, aber dann sehr,
Netflix, okay, ja gut. Das kann schon sein, ja. Ich denke mal, das ist vielleicht auch irgendwie nichts für die breite Masse.
Ja. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so alle Gewinne von One Battle After Another bei den Globes anguckt, kann man schon ziemlich sicher sein, dass der in einer der großen Kategorien was mitnimmt. Gehe ich mal stark davon aus, wenn man das so als Prognose, ne? Wir haben hier bestes Drehbuch, beste Regie und bester Film, Comedy Musical, da sollte schon was passieren.
Meine Prognose ist auch, dass er die Filme, diese Preise wohl auch mitnehmen wird. Also ich denke, der wird den Oscar für den besten Film gewinnen und die beste Regie und das beste Drehbuch.
Mhm.
Und Timothy Chalamet sehe ich dann, also ich weiß gar nicht, ob ich den im Acting vor Leo sehe, so, aber es könnte schon sein, dass der jetzt gerade den Bass hat, dass er die Trifoye mit nach Hause nimmt.
Mhm.
Obwohl ich ja sagen muss, das wäre ja eigentlich auch mal wieder so eine Gelegenheit, um Leonardo, ich weiß, du mochtest den Film nicht übermäßig, aber um ihn mal wieder für sein Schauspiel auszuzeichnen und nicht nur dafür, dass er sich irgendwie 3 Monate irgendwo in Südargentinien den Arsch abgefroren hat für einen Film.
Wer? Leonardo DiCaprio?
Ja. Er hat doch für Revenant nicht den Oscar gewonnen, weil er so krass geschauspielert hat, sondern einfach, weil die sich den Arsch aufgerissen haben für diesen Film.
Weil er rohe Büffelleber gefressen hat.
Genau, und sich in einem scheiß Pferd versteckt hat.
In einem Pferdekadaver.
Ja.
Ja, war das in Argentinien gedreht? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, die mussten schon echt weit in den in abgelegene Gegenden fahren, um noch Schnee zu finden, haben sie da damals erzählt.
Was sind das, die Anden, ne?
Ja, oder hat er in seiner Dankesrede erzählt. So, dann haben wir noch, Jesse Buckley hat gewonnen. Die hat Agnes Shakespeare / Anne Hathaway gespielt in Hamlet. Renate Reinzel wäre auch cool gewesen für Sentimental Value. Julia Roberts, After the Hunt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Der ganze Film war schrecklich.
Mhm.
Eva Victor, Sorry Baby. Das verdammt stark, sie hat ja die Hauptrolle. Oder Eva hat die, weil sie ist nämlich non-binär, sie identifiziert sich nicht als Frau, deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig, in welche Kategorie du jetzt diese Person dann steckst, weil sie ist ja eigentlich keine weibliche Schauspielerin. Naja, jedenfalls, sie spielt allerdings eine Frau in diesem Film, vielleicht dann deshalb.
Der Wikipedia-Artikel, der deutschsprachige, sagt auch, sie wäre eine Frau Schauspielerin.
Ja, gut, ne?
Komikerin, Autorin.
Keiner Bock gehabt, sich bisher damit zu befassen.
Ah, okay. Nee, just saying, ey. Ich muss auch, ja, gut. Sagt mir auch gar nichts, Eva Victor.
Ja. Also, Eva hat auf jeden Fall Sorry Baby geschrieben und Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Und das ist ein echt toller Film.
Wow.
Ja, ja. Das ist so ein kleiner A24-Film, der tatsächlich sogar sehr viele Parallelen teilt mit After the Hunt, aber auf jeden Fall der bessere Film war.
Die erinnert mich ein bisschen an diese britische Darstellerin, Fleabag, die Fleabag-Darstellerin. Schreiben, inszenieren und selber die Hauptrolle spielen.
Lustigerweise ist der Film auch immer wieder mit Fleabag verglichen worden.
Witzig, ja, okay.
Ja, ja.
Dann, ja. Du weißt, wen ich meine, ne? Die.
Ja, aber ich komme gerade bei bestem Willen nicht auf ihren Namen.
Ja.
So. Dann finde ich noch ganz interessant, auch beste Darstellerin.
Phoebe Waller-Bridge. Okay, ich habe nichts gesagt.
Beste Darstellerin in Comedy oder Musical. Ne, da haben wir hier Rose Byrne für If I Had Legs, I'd Kick You. Ist auch ein A24-Film, hat in Deutschland leider irgendwie noch überhaupt nicht stattgefunden.
Das ist auch so ein sexy Name, ne?
Ja.
Rose Byrne. Ich finde, das geht auch so gut runter irgendwie. Rose Byrne.
Ja, ja. Rose Byrne. Chase Infinity, die fand ich ja verdammt stark in One Battle. Die Tochter. Emma Stone Bugonia. Also, da habe ich wirklich große Schwierigkeiten, hier ausmachen zu können.
Die Tochter von Max Payne.
Ja, wer?
Chase Infinity Payne.
Also da habe ich große Schwierigkeiten ausmachen zu können, wer hier die Favoritin sein könnte. Weil Emma Stone, schon wieder ein Oscar für sie, weiß nicht. Allerdings war sie schon wirklich gut in Bugonia. The Testament of Anne Lee habe ich noch nicht gesehen mit Amanda Seyfried. Den werde ich jetzt noch die Tage in der Pressevorführung sehen. Chase Infinity ist bei mir wahrscheinlich dann eher eine Nebendarstellerin bei den Oscars.
Ja.
So, weil sie hatte nicht viel Screentime.
Es wird auch nicht so eine Newcomerin 2 Jahre in Folge den Oscar kriegen. In einer Nebenrolle. Wobei, in einer Nebenrolle vielleicht, lass mich mal hier
Mickey
gucken.
Mickey Madison war doch gar nicht in der Nebenrolle.
Nee, aber ich sage jetzt Chase Infinity. In einer Nebenrolle vielleicht, aber Mickey Madison war ja auch schon so ein Überraschungs- Win letztes Jahr.
wirklich umstritten. Ich hätte den Oscar Drew Barrymore nicht Drew Barrymore gegeben.
Ja. Boah.
The Substance.
The Substance. Ja. Mein Gott.
Die Ex-Frau von Ashton Kutcher, mein Gott.
Die Ex-Frau von Bruce Willis, mein Gott.
Aber auch Ashton Kutcher.
Ja.
Demi Moore, mein Gott.
Ja, Demi Moore. Natürlich. Aber ich, ne, wir dürfen Bruce nicht vergessen. Ne.
Bruce Willis.
Ja, Mann. Aber stimmt schon. Ja, Tijana Taylor, die wird jetzt auch nicht, glaube ich jetzt auch nicht, dass die, wobei es haben schon Darsteller Oscars bekommen für viel weniger Screentime. ja. Oh ja, Mann, cool. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Und da ich ja Weapons zuletzt noch mal gesehen habe, ich habe das ja jetzt, ist mir das erst aufgefallen, wer sie eigentlich ist. Und ich kenne sie ja nur aus Grey's Anatomy, Amy Madigan. Die in Weapons hat sie ja die Hexe gespielt.
Ohne Scheiß, der würde ich einen Oscar geben für die Rolle.
Ich würde ihr auch einen Oscar geben.
Ja.
Vor allem, wie gesagt, ich kannte sie nur aus Grey's Anatomy und sie spielt, glaube ich, die Mutter von Meredith. Kann das sein?
Ich habe Grey's Anatomy nie gesehen.
Ah, okay. Aber das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das war, ja. Weil ich dann, jetzt wo ich den zum zweiten Mal gesehen habe, zu Hause hatte ich nochmal so ein bisschen gegoogelt, dachte, wer ist denn eigentlich sie? Wer ist Amy Madigan? Und cool, ich sehe jetzt gerade krass, dass sie auch nominiert war für beste Nebendarstellerin. Ja. Krass.
Ja.
Krass. So kann man mal zurückkommen als Filmmonster.
Ja.
Kann man sein Comeback feiern, ja.
Die war schon cool, die Rolle.
Ja. Mega. Mega, mega, mega. Und ja, jetzt wo ich nochmal ihr Gesicht, weil sie hat ja sehr viel Maske, in Gone Baby Gone spielt sie ja auch noch eine kleinere Rolle, aber wirklich sehr so Nebendarsteller-mäßig, ja.
Ja.
Aber gut, sind wir uns einig, ne? Die Newcomer-Darstellerinnen werden wahrscheinlich den etwas erfahreneren Darstellern da oder Darstellerinnen
unterliegen in dem Fall.
Ja, ich denke, ja,
ich denke auch. Ja, ja. Ich denke auch.
Mal gucken, was mit Paul Mescal noch so wird. Der hat ja auch die letzten zwei Jahre eigentlich viel Hype gehabt, ne? Jacob Elordi auch immer mal. Aber ja,
ja.
Stellan Skarsgård, das freut mich natürlich.
Ich hätte es, also ich sehe da aber allerdings als erste, ich fange mal von vorne an. Ich sehe da aber auch Benicio del Toro als ernste Konkurrenz, weil der hat einfach eine geile Rolle gehabt in One Battle After Another. Ich finde sogar, der war eigentlich der oder zumindest sein Story-Arc war so das, der heimliche Star dieses Films. So. Wie er so die ganzen Illegals da in diesem Kiosk, da in diesem Hinterraum da versteckt, das war schon wirklich
krass, ey. Allein schon der mexikanische Sensei, das ist schon...
Ja, so eine, Viva la Revolution.
Ja, ist schon so eine witzige Kombination. Ich glaube...
Oder Sean Penn.
Ja,
so, die beiden, ey.
Ey, das ist, der wurde doch hier gesnappt bei den... Nee, wurde er nicht. Er hat eine Nominierung.
Er hat eine Nominierung.
Ja, aber was ihm... Ne, die beste Rolle seines Lebens haben ja Kritiker nach One Battle After Another schon so...
Vielleicht macht er es. Ohne Scheiß, vielleicht macht er es wirklich.
Ja... Die Academy. Du, ich sag ja, das sind alles Freunde, ne? Darf man nicht vergessen.
Mm.
Und wer am längsten irgendwie Teil der Familie ist, ne? Und aber Sean Penn hat halt auch schon seinen Oscar. Ist nicht so, als hätte er keinen. Und Benicio del Toro, glaube ich, hat auch schon einen Oscar als bester Nebendarsteller.
Ich glaube auch, ja.
Ja.
Ey, aber trotzdem, man muss ja auch die Performance sehen. Also Stellan Skarsgård war auch gut. In Sentimental Value richtig gut. Und der ist ja auch schon seit, weiß nicht, 40, 50 Jahren im Showbiz.
Ja.
Ey, aber Sean Penn. Ich meine, ich habe dir das schon mal gesagt, ich fahre nicht mit auf dem Zug, dass manche den mit Hans Lander vergleichen wollen. Dafür ist mir die Rolle überhaupt bei weitem nicht ausgearbeitet genug.
Nein. Er spricht auch nur eine Sprache.
Ja, er spricht nur eine Sprache und auch die Nuancen in seiner Mimik. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Christoph Waltz jeden einzelnen Muskel in seinem Gesicht bewegen konnte für diese Rolle und das. Also so deep war Stephen Lockjaw, also Sean Penn in dem Film jetzt bei weitem nicht. So. Das war ein cooler, das war ein ekelhafter, das war ein faszinierender Bad Guy, aber er war kein fucking Hans Lander, ey.
Ich würde noch das Wort skurril mit einbauen. Das hat für mich ein bisschen zu sehr überwiegt, die Skurrilität in seiner Darstellung, in der Figur, die er dargestellt hat. Aber gut, man muss halt auch sehen, in welchem Kontext, ne?
Ja. Klar.
In diesem sehr amerikanischen Kontext mit dem Mindset, was er hat als Militärangehöriger und so, das muss man alles mit einweben lassen, aber dennoch es bleibt die Erektion des Jahres, ist und bleibt die Erektion des Jahres, von daher sowas auf Knopfdruck rauszuhauen, das ist schon mal ein Oscar wert, oder?
Der Ständer war bestimmt echt, ey.
Ja.
Nee. Apropos Erektion des Jahres. Für die Inszenierung eben dieser hat ja auch Paul Thomas Anderson den Best Director gewonnen bei den Golden Globes. Meiner Meinung nach hat er auch die größten Chancen darauf, den Oscar zu gewinnen. Ich habe jetzt, wie gesagt, Hamlet noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es mit Chloe Zhao aussieht. Und Ryan Coogler ist für mich auch noch eine ernsthafte Konkurrenzin, obwohl ich den Plot-Twist in Sinners überhaupt nicht mochte, war das schon ein verdammt geiler und vor allen Dingen auch kreativer Film.
Was ja auch kein Twist für dich war, oder?
Nee, ich kannte ja...
Durch Trailer,
Ich kannte es durch Trailer, ich wusste es einfach. Aber mir hat es trotzdem nicht gefallen, dass der Film diese Abfahrt genommen hat. So. Aber wie gesagt, Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Chloe Zhao sehe ich so als ernsthafteste Anwärterinnen und Anwärter auf den Preis.
Lanthimos?
Nee, glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie aus dem Nichts noch eine Nominierung bekommt, wenn er hier bei den Golden Globes nicht im Gespräch war. Wer weiß, ne?
Wäre auch bitter, wenn Josh Safdie einen Oscar kriegt als Best Director ohne seinen Bruder, ne?
Das wäre irgendwie witzig. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Bestes Drehbuch. Und auch da PTA mit Auszeichnung für One Battle After Another. Auch da könnte ich mir Ryan Coogler als Konkurrenten vorstellen. Ansonsten ein einfacher Unfall, den sehe ich erst heute. Hamlet sehe ich dann erst am 22. Ich weiß gar nicht, ob vorher noch eine PV kommt oder ich habe sie schon verpasst.
Hier muss man zum Verständnis nur dazu sagen, Bestes Drehbuch ist bei den Globes zusammengefasst. Auch wenn es auf einem Buch basiert, sind Originale und adaptierte Drehbücher hier kombiniert, weil Hamnet und wie wir jetzt gelernt haben... Hamnet
basiert ja auf einem Buch, ja.
Genau, und wie wir jetzt gelernt haben, Marty Supreme, wahrscheinlich aus rechtlicher Sicht ist es auch ein, oder Nominierungs... Aus Oscar-Sicht wird es wahrscheinlich auch ein adaptierte... In der Kategorie adaptiertes Drehbuch nominiert werden, während One Battle After Another basiert das auf einem Roman?
Ja.
Dann wird das auch in Konkurrenz laufen, ja, zusammen mit Hamnet und sowas wie Blood and Sinners könnte ich mir vorstellen, dass der alleine nominiert sein wird.
Es gibt nur diesen einen.
Es gibt nur, es den gibt einen, nur
diesen einen Nominier.
Bitte stimme ab. Entweder Blood oder Sinners.
Ja. Außer, dass der Film halt im Original nur Sinners heißt, ne? Also gibt's auch nur die eine Wahl.
Da zerfällt mein schlechter Gag jetzt in 1000 Teile.
Apropos 1000 Teile, du hast gerade versehentlich eine richtig geile Überleitung noch gebracht.
Ja, was? Erzähl.
In 1000 Teile sind auch ein paar Autos im Film F1 zerfallen.
Oh ja.
Und ich weiß noch, als wir im Kino waren und danach, du warst sehr, sehr begeistert von Hans Zimmers Score.
Ich bin so mitgegangen.
Glaubst du, der hat eine Chance auf einen Oscar?
Nein.
Oder glaubst du eher an Ludwig Göransson für Sinners? Oder?
Ja, wahrscheinlich. Wobei, von den ganzen Scores hier ist mir nichts so richtig im Hirn geblieben. Außer tatsächlich Hans Zimmer, den habe ich jetzt direkt so auf Anhieb im Ohr. Bei One Battle After Another gar nicht. Bei Frankenstein ein bisschen...
Bei One Battle After Another war es so ein stressiger Score, der
war
immer
das,
so jazziger.
Ja,
okay. Der war so ein Jazz-Score, der immer so
stimmt. Was cool ist, das ist ja mehr so ein Kontrast irritierender Musikeinsatz, ne? Also es bildet einen starken Kontrast zu den Bildern, die man so hat. Und ich überlege gerade, welcher Score mich zuletzt so sehr abgeholt hatte. Ich glaube bei Bugonia, den fand ich richtig geil. Aber der ist nicht nominiert. Ich meine, Bugonia hat mich sehr, bin ich sehr mitgegangen. Gefiel mir auch so vom, ja, und natürlich, aber der ist ja schon, das ist, gilt ja eigentlich als 24er Film, Der Brutalist. Da war der Soundtrack auch ziemlich gut.
Bei Blood and Steel. Der ist ja schon durch.
Ist schon durch, genau.
Ja.
Nee, weißt du was, ich guck mal ganz kurz hier in meine Liste noch schnell rein, meine Filme vom letzten Jahr. Aber wollen wir noch ein paar News besprechen oder heben wir uns das auf für ein andermal?
Nein, das gönnen wir uns noch.
Das gönnen.
Also wir sind jetzt so ein bisschen durch mit den Golden Globes.
Ich denke auch, ja.
Und ja, das sind ja auch nur kleine News, die wir hier haben, sag ich mal. Ach, guck mal, der Brutalist hat sogar, ich habe extra nochmal geguckt, der Brutalist hat sogar den Oscar gewonnen für den besten Score.
Ja.
Ja.
Und Kamera, ne?
Fand ich damals krass, ich hatte echt damit gerechnet, dass Greg Fraser wieder den Oscar für Dune Part 2 holen würde. Aber nein, dann hat es LOL Crawley gemacht.
LOL. Stimmt, stimmt. Wo ist denn der jetzt? Der, wo hat er denn noch? Der hat jetzt auch ein Film im Rennen, glaube ich. Oder er dreht gerade was, was dieses Jahr rauskommt. Ich habe den also Namen.
Dream Quill sagt mir gar nichts und Wicker sagt mir jetzt irgendwie auch nichts.
LOL Crawley. Ich habe doch seinen Namen jetzt zuletzt.
Was ist denn Wicker? Romantic Fantasy. Ah, ja. Mit Olivia
Colman. Laurie Crawley. Okay, kein Wunder, dass er sich. Sein Rufname LOL ist. Kommen wir doch ohne Umschweife direkt zu The Batman 2.
Machen wir das.
Ja, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freut dich, dass Scarlett Johansson gecastet wurde?
Oh, Scarjo, mein Engel. Ich hab ihr Jurassic World verziehen, deswegen freue ich mich wieder darauf.
Von der Jagd also, auf Saurier geht's auf die Jagd nach Fledermäusen.
Richtig. Und ohne Scheiß, also das ist ja so eine, die überzeugt vor allen Dingen dann, wenn sie vernünftigen Stoff bekommt. Und ich habe die allergrößte Hoffnung, dass Matt Reeves das Drehbuchschreiben nicht verlernt hat. Mhm. In den, weiß ich nicht, inzwischen 5 Jahren oder so, die dann zwischen den beiden Filmen liegen werden. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall darauf. Wen haben wir noch? War es Sebastian Stan?
Genau. Also man kann halt noch interessanterweise erwähnen, sie spielt die Frau von Harvey Dent, der von Sebastian Stan verkörpert wird. Ich weiß jetzt nicht, Cynthia Dent? Nee, wie hieß sie?
Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen.
Scarlett Johann. Character. Gilda Dent.
Gilda Dent.
Ja, ich kenne den Charakter überhaupt nicht, muss ich sagen, aus Comic-Vorlagen, Zeichentrickfilmen oder so.
Ja.
Ich kenne die Figur nicht. Harvey Dent ist natürlich klar. Two-Face.
Where is Harvey Dent?
Ja, sehr gespannt, was Sebastian Stan draus macht. Also, ist natürlich eine Rolle, die viel Potenzial hat, ne? Also diese Dualität mit reinzubringen. Nicht nur optisch, sondern halt auch schauspielerisch, ne? Genau. Das gleiche gilt natürlich für Colin Farrell, der natürlich zurückkehrt als Pinguin. Wir haben wie heißt er? Barry Keoghan, der auch als Joker zurückkehrt. Wir haben den Gollum-Darsteller
Andy Serkis,
der auch als Alfred zurückkehrt und natürlich Robert Pattinson. Ne?
Jeffrey Wright ist wieder als Jim Gordon.
Genau, dabei. Jeffrey Wright ist auch wieder als Jim Gordon. Wunderbare Chemie zwischen ihm und Robert Pattinson, da freue ich mich drauf.
Voll.
Genau, und eben die beiden Newcomers, Sebastian Stan und Scarlett Johansson und die Tochter von Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, die ist jetzt noch nicht wieder genannt worden, ne, wenn ich das richtig gesehen hatte.
Sie war doch Catwoman.
Sie war Catwoman, ist aber, wie gesagt, ist jetzt noch nicht bestätigt worden, dass sie im zweiten Teil wieder auftaucht, als Femme Fatale. Und mal gucken, wer, vielleicht wird das auch ausgelassen im zweiten Teil. Deutet aber alles auch so ein bisschen darauf hin, also zum einen haben wir ja hier die Parallelen zu The Dark Knight, ne? Wir haben den Joker und wir haben Harvey Dent. Ich hoffe, es kommt noch ein weiterer Batman-Gegenspieler. Bekannter Batman-Gegenspieler.
Was? Alter. Oh. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass der Film zu voll wird.
Wen haben wir denn noch?
Guck mal. Wir haben Harvey Dent als Two-Face. So, irgendwann wird der Two-Face werden in dem Film, nehme ich mal an. Dann haben wir den Pinguin. Dann haben wir den Joker. Ich weiß nicht, ob sie nicht auch noch Paul Dano als Riddler nochmal wieder reinquetschen. Mhm. Zumindest als Cameo oder so. Mhm. Dann haben wir, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wir haben Christine Milioti als Sophia Gigante / Falcone. Die muss eigentlich vorkommen, so wie die im Pinguin aufgebaut wurde. Dann geht's hier, also das Internet sagt bisher irgendwie, dass es um, dass er irgendwie einen Fall lösen soll, in dem es um Korruption und Teilung in Gotham City geht. Das heißt, vielleicht kommt der Rat der Eulen auch noch da rein. So, das wird, der Film wird jetzt schon viel zu voll.
Der Rat der Eulen?
Ja.
Ist das aus Pinguin?
Nein, das ist ein Begriff aus der Batman-Lore. Da treffen sich, glaube ich zumindest, korrupte Politiker und bedeutende Persönlichkeiten der Stadt und treffen Entscheidungen, die sie bevorteilen und die Bürger Gothams benachteiligen. So. Und falls, also das wurde schon so ein bisschen im Pinguin angeteased, dass das kommen könnte, so deswegen glauben jetzt viele, dass der vielleicht kommt. Vielleicht kommt der aber auch erst im dritten Teil, der hoffentlich auch kommen soll. So.
Also, um die Parallelen nicht zu krass zu bedienen, sage ich mal, zu The Dark Knight. Und es würde mich schon schwer wundern, hier einen zweiten Teil zu machen, wo wirklich nur der Joker und Harvey Dent irgendwie so die Gegenspieler von Batman sein sollen. Um dem entgegenzuwirken, hoffe ich mal, es kommt tatsächlich noch irgendwie ein dritter, also ein richtiger Antagonist, ähnlich wie der Riddler. Also, dass auch Harvey Dent eher so, wie soll man sagen, es ist schon in The Dark Knight eine sehr einzigartige Dynamik, ne? Der Joker tritt ja mehr so als, als Zündstoff auf, der quasi die Parteien gegeneinander ausspielt, ne? Und Harvey Dent ja auch so ein bisschen in die Richtung lenkt, der Bad Guy zu sein. Und also er ist für mich nicht der Hauptantagonist in The Dark Knight, während der Joker schon eher, ne? Und auch während das, also ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn man das noch ein bisschen aufbauen würde und der Joker im dritten Teil tatsächlich erst so der Hauptantagonist ist. Dass er vielleicht seine Zelle doch noch nicht verlässt. Ja. Könnte sein, dass Sebastian Stan, Harvey Dent so in dem Rahmen auch auftaucht, dass er irgendwie so, ne, als Staatsanwalt ist er, glaube ich, gewesen. Ja, Staatsanwalt. Dass er quasi irgendwen anklagt im Rahmen auch dieses ganzen Sets vom Arkham Asylum, ne, oder vom ich weiß gar nicht, ob es bei The Batman, ob das Arkham Asylum war, wo der Joker eingesperrt ist, später zusammen.
Ja.
War es, ne?
Ja,
ja. Ist er nicht Zellennachbar mit dem Riddler am Ende des Films?
Das wird so ein bisschen angedeutet.
Ja. Ja, dann kann das echt schon sein, wie du gesagt hast, dass der da vielleicht mit einem Cameo irgendwie am Start ist. Naja, sind wir doch gespannt, ey.
Sehr gespannt.
Ähm.
So, und jetzt musst du mir noch irgendwas erzählen am Ende. Weil
gut, ich hab überlegt, ob ich jetzt diesen fulminanten Übergang bauen soll von einem flatternden Leder schwarzen blutschlürfende flatternde Lederkreatur zur anderen. Also von Batman zu Blade. Gut, da haben sich die News halt einfach so ein bisschen überschlagen, ne, zuletzt. Erst hieß es letzte Woche noch, Jordan Peele wäre mit am Start oder wäre in Talks mit Marvel, Disney, was ja sehr cool wäre. Ich weiß gar nicht, was denkst du über Jordan Peele?
Ich mag Jordan Peele. Ich fand die Filme von ihm extrem interessant und spannend.
Ich auch. Ich meine, Get Out ist ja einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts laut Hollywood Reporter oder wer auch immer diese beknackte Liste da rausgehauen hat. Das war die Times, ja. Die ja jetzt Ende des Jahres schon wieder durchs Internet gespukt ist, ne? Also erst hatten wir ja im Sommer drüber gesprochen, dann hieß es jetzt Ende des Jahres war das ja auch wie so eine News, wurde das so ein bisschen behandelt im Netz. Ja. Die New York Times hat ihre Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts. Ja. So, nee, habt ihr nicht. Habt ihr schon vor einem halben Jahr rausgehauen. aber egal. Auf jeden Fall war da ja Get Out auch drauf. Und aber wie auch immer, jetzt hast du mir kurz, bevor wir gestartet sind, noch gesagt, anscheinend ist Blade jetzt komplett weggecancelt und oder auf Eis gelegt. Man kann auch nur spekulieren, ist Mahershala Ali raus? Ist der ursprüngliche Autor, wenn es einen gab, raus? Hat Disney jetzt insgesamt den Stecker gezogen, weil sich keiner zu sehr für das Projekt interessiert oder gibt es zu krasse kreative Differenzen seitens Marvel? Keine Ahnung.
Ich dachte jetzt, es wäre jetzt schlussendlich so, dass es so in dieser Konstellation nicht geschehen wird. Also ich glaube, Mahershala Ali hat wahrscheinlich keinen Bock mehr mit dem ganzen Hin und Her und Jordan Peele ist ja jetzt wohl irgendwie auch rausgestiegen. Aber ich weiß nicht, ob sie das Projekt jetzt per se schon aufgeben haben oder aufgeben möchten. Vielleicht haben sie ja immer noch Hoffnung, dass das doch noch irgendwie zustande kommt.
Das Problem ist ja auch immer, wenn du so einen Film machst, ne, wenn du auch so einen Jordan Peele mit drin hast, dann hast du auch Kevin Feige mit drin und im Zweifel jetzt nach jetzigem Stand auch noch die Russo-Brüder in irgendeiner Weise, die dir mit reinfuschen wollen.
Zu viele Köche verderben den Brei. Ne?
Garantiert ist das irgendwo eine MCU-Problematik, die hier mit reinspielt. Ne?
Das kann schon gut sein.
Und ja. Während Jordan Peele natürlich eine super eigene Vision hat, ein super eigenes Ding machen möchte, ohne dass plötzlich die Russos da angeschissen kommen und ihm vielleicht noch irgendwelche Zeilen mit reinschreiben ins Drehbuch oder was auch immer. Mhm. Ne? Hauptsache, es gibt irgendwie eine kleine Querverbindung rüber zu den Avengers. Ne?
Ja.
Das wahrscheinlich so. Das Naheliegendste ist immer das Wahrscheinlichste. Ich find's schade. Ich hätte mich auf einen neuen, vor allem mit Mahershala Ali, auf einen neuen Blade gefreut. Muss halt wieder Wesley ran. Wesley Snipes, habe ich auch keinen Stress mit.
Glaubst du echt, der macht das nochmal?
Wäre halt geil. Klar. Mach doch einfach einen Film mit Wesley Snipes und gut ist, ey.
Ja, das stimmt wohl.
Mit Dan
Trachtenberg. Obwohl es natürlich dann die Frage, ob es dann wieder so gut funktionieren würde wie damals, ne?
Mit Dan Trachtenberg als Regisseur und dann wird das schon laufen.
Ja. Geil, ey.
Ja, und mach ihn verdammt nochmal R-rated. Ja. Das Schwert von Wesley Snipes in Blade ist halt mit eins der geilsten Filmprops, was es gibt.
Das stimmt, ey. Das ist schon verdammt geil, ja. Das ist schon verdammt geil. Aber gut, schauen wir mal, was das gibt.
Schauen wir mal.
Das ist bestimmt auch noch nicht aller Tage Abend, ne?
Schauen wir mal, ob Blut fließen wird. Nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr, auch nicht im Jahr darauf, aber irgendwann vielleicht.
Ja.
In dem Sinne.
Das war doch ein ganz cooler Einstieg ins neue Jahr. Ganz entspannt. Nächste Woche präsentieren Matthias und ich dann noch ein paar filmische Highlights des kommenden Jahres oder des jetzt stattfindenden Jahres, auf die wir uns persönlich sehr freuen. Ja. Das wird auch eine coole Runde werden. Und was wir danach machen, Kinder, wissen wir noch nicht. Steht noch in den Sternen. Mal schauen. Aber uns wird irgendwas einfallen.
Ganz,
gibt immer was zu erzählen.
Ganz bestimmt, es gibt immer was zu erzählen, ja. Das stimmt.
Gut, Leute, damit verabschieden wir uns. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen, egal ob zu Hause oder im Kino. Ich denke, der Matthias wünscht euch wahrscheinlich dasselbe.
Klar. Und ich würde, und wenn ich mir was wünschen darf, schaut auf jeden Fall bei Instagram, bei YouTube und bei A42 vorbei.
Das ist eine sehr gute Idee. Das macht aber auf jeden Fall mal. Guckt euch auch unsere Shorts an, die wir jetzt auf YouTube und Insta haben. Die sind auch ganz cool geworden, wo wir so kleine Filmlisten machen. Eigentlich können wir das auch mal hier im Podcast spielen, obwohl das visuell natürlich immer ein bisschen cooler ist. Ja. Aber könnte man auch mal hier machen auf jeden
Hat
Fall.
Hat aber großen Spaß gemacht, ja.
Total, ja. Machen wir wieder.
Ja.
Okay, Leute, dann wünschen wir euch einen guten Ritt und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.